Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch heute aufgemacht habt und gesagt habt, ich will zur Gemeinde gehen. Ich will heute das Wort Gottes hören. Ich möchte singen hören und ich möchte selber singen und ich möchte beten und ich möchte mich heute an Gott wenden. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte heute auch sich an dich wenden. Er möchte zu dir sprechen. Und bevor wir das tun, bevor ich das Wort Gottes heute weitergebe, möchte ich für uns beten. Bleibt ruhig sitzen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest, dass du zu unserem Herzen reden möchtest. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du auch unser Herzen hilfst, uns unser Herzen zu öffnen, dein Wort aufzunehmen, dass dieses Wort uns verändert, dass dieses Wort uns leitet. Weil dein Wort hat immer Leben, hat immer Bewegung und es soll uns zu dir bewegen. Wir möchten dich mehr kennenlernen. Hilf uns heute dabei. Amen. In einer Fußgängerzone stand ein junger Mann. Er hatte ein T-Shirt an, es leuchtete richtig sehr, sehr stark. Und auf diesem T-Shirt war kein Bild, sondern es waren vier Buchstaben. M-I-B-F. Und manche gingen vorbei und haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, aber jeder hat es gesehen. Aber der ein bisschen mutiger war, kam ein bisschen näher und sagte, was ist das? Was bedeuten diese Buchstaben? Und der Mann sagte, das bedeutet, Mensch, bin ich verwirrt. Und der in Deutsch ein bisschen aufgepasst hat zu Hause und in der Schule, hat gesagt, ja, aber warte mal, verwirrt schreibt sie gar nicht mit F, sondern mit V. Und dann sagte der Mann, oh meine Güte, merkst du, wie verwirrt ich bin? Ich kann das nicht mal richtig. Und wisst ihr, wenn ich mit Menschen über die Bibel rede, dann geht's mir ähnlich. Ich merke oft sehr, sehr stark, wie verwirrt die Menschen doch sind, wenn sie das Wort Gottes lesen. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Person gehabt und uns bewegten so zwei Themen. Ein Thema war, wie komme ich in den Himmel, wie komme ich Gott näher? Und das zweite Thema war, was ist wirklich Sünde? Also was tut der Mensch denn so Schlechtes und wieso ist er schlecht und was ist überhaupt Sünde? Und ich merkte so in diesen zwei Themen sehr, sehr starke Verwirrung. Ich muss halt sagen, die Person kannte nicht so gut die Bibel. Es kam aus dem katholischen Raum, aber trotzdem, es war nicht ganz so an der Bibel interessiert anscheinend. Und es war sehr, sehr viel, was überhaupt nicht klar war, was sich sogar widersprochen hat. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Und durch dieses Gespräch hat Gott mir das irgendwie aufs Herz gelegt, dieses Thema heute so ein bisschen zu entfalten. Am einfachsten kann ich sehen, was Sünde ist, wenn ich persönlich Jesus betrachte, wenn ich sein Leben betrachte und dann sein Leben ja mit meinem am besten noch vergleiche. Jesus ist perfekt, Jesus war sündlos, er war unschuldig, sagt die Bibel, bis zum Tod, also sein Leben lang. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus vor zwei Gerichten stand, von den damaligen großen Gerichten. Es war einmal das religiöse Gericht. Das war der Sanhedrin, also das Hohe Rat. Da waren Juden drin. Es waren über 70 Männer drin meistens. Dazu gehörten Priester, Älteste, Schriftgelehrten. Und das waren sehr, sehr weise Männer. Es war quasi die damalige geistliche Elite. Und die konnten ganz genau erkennen, ob eine Person in Sünde lebt oder nicht. Also sie kannten eigentlich das Wort Gottes und konnten sehr, sehr gut sehen. Und das zweite Gericht, vor dem Jesus stand, das war das römische Gericht. Er stand vor dem Statthalter Pontius Pilatus und das war ein Meister im Erkennen, wer lügt und wer nicht. Also das war sein Job und er kannte das sehr, sehr gut. Und beide Gerichte mussten sagen, der ist unschuldig. Einmal fragte Jesus selber in Johannes 8, 46, wer von euch überführt mich einer Sünde? Und keiner konnte was sagen. Jesus lebte 100% nach dem Willen Gottes. Er tat alles für die Menschen. Er tat alles das Gute für die Menschen. Und deswegen steht in Matthäus 7, 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun soll, das tut ihnen auch. Und Jesus lebte das 100%ig aus. Und wenn ich diese Worte mit meinem Leben betrachte, so gegenüberstelle, dann merke ich, dass oft es nicht gut um mich steht und oft ich ganz anders bin. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich hoffe ganz, ganz anders. Ich hoffe, dass du das komplett erfüllen kannst. Aber bei mir sieht es anders aus. Wir wollen, dass die Menschen zum Beispiel zu uns freundlich sind. Aber sind wir das oft zu den Menschen? Oft gar nicht. Wir möchten, dass die Menschen uns verstehen und nicht hinter unserem Rücken reden. Aber wir tun genau andersrum. Wir möchten, dass die Menschen uns so akzeptieren, wie wir sind. Aber selber sind wir oft gar nicht bereit, ihnen gegenüber so zu treten. Und das sind ja nur Kleinigkeiten, aber schon darin erkenne ich, das ist echt schwierig. Also mein Leben hat echt Schwierigkeiten und Probleme. Wenn ich so lebe, wie Jesus es gelebt hat, dann muss ich sagen, es ist sehr viel Sünde in meinem Leben. Und diese Punkte zeigen mir, dass ich ein Sünder bin. Jemand sagte, wir erkennen, wie schlecht wir sind, wenn wir versuchen, einmal was Gutes zu tun oder gut zu sein. Wir merken immer wieder, so, heute werde ich nur Gutes tun. Ja, und Richtung so 10:30 irgendwie kommen schon die ersten Schwierigkeiten. Ja, es ist echt nicht einfach. Das Problem ist oft gar nicht, dass wir nicht gut sein können, sondern das Problem ist oft, dass wir nicht gut sein möchten. Sünde hat den Menschen komplett entstellt, ihn böse gemacht. Das ist den Menschen heute gar nicht verständlich, denn wir leben so ein bisschen oder hören viel vom Humanismus. Also die Pädagogen, die Psychologen, die Philosophen sagen, das Problem liegt gar nicht an dir. Du bist von Anfang an gut. Aber die Gesellschaft, die hat dich schlecht gemacht. Du hast ja keine andere Chance gehabt. Du bist gar nicht schuld. Und ich muss halt sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel mir sagt. Jesus sagt, der Mensch ist von Anfang an, von Grund auf, böse. Was ist jetzt richtig? Das, was heute gesagt wird oder was die Bibel sagt? Wenn ich die Realität betrachte, ich persönlich, und das ist meine Meinung, dann muss ich Jesus recht geben. Ich bin Vater, ich bin ein glücklicher Vater und ich schaue auf meine Kinder. Und ich muss sagen, wir haben unseren Kindern nie beigebracht, und wahrscheinlich, wenn du ein Elternteil bist jetzt, Vater oder Mutter, wirst du mir schon recht geben. Du hast deinen Kindern nie beigebracht, irgendwie zu lügen oder ihren eigenen Vorteil zu suchen. Doch interessanterweise können sie das schon von Jüngeren auf sehr, sehr gut. Wir sagen ihnen sogar, hör mal, das ist sehr, sehr böse. Siehst du, wie das dort gemacht wird? Das darfst du niemals machen. Das ist ganz schlecht. Doch die tun es trotzdem. Warum? Liegt das vielleicht daran, dass der Mensch von Grund auf böse ist? Ich glaube nicht, wenn ein Baby weint oder schreit, dass es böse ist. Ich glaube, es äußert sich so, weil es nicht anders kann. Aber wenn du einem kleinen Kind, was schon ein bisschen Verständnis zeigst, erklärst und sagst, das ist böse, das darfst du nicht tun, weil es andere Menschen verletzt. Verstehst du das? Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz schlecht. Ich werde es nie tun. Du denkst, wow, das hört sich nach Hoffnung an. Das wird bestimmt klappen. Und dann vergeht eine kurze Zeit und du merkst, boah, der tut's trotzdem. Woran liegt's? Er hat's doch verstanden. Liegt's vielleicht daran, dass unser Herz von Grund auf böse ist? Das Leben von Jesus Christus fasst die Bibel in einem Satz. Also wenn du sagen möchtest, Jesus hat genau das gemacht, dann merkt ihr Matthäus 10, 45. Perfekt. Denn dort steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das Programm von Jesus Christus gewesen. Das ist das Ziel, mit was er kam. Menschen zu helfen, zu leben, gut zu sein und sein Leben zu geben. Das war von Anfang an sein Ziel und er hat es auch bis zum Ende seines Lebens geschafft, dieses Ziel 100% zu erreichen. Warum? Ganz einfach, weil er von Grund auf gut war. Sein Herz war anders als unseres. Ich habe vor kurzem ein interessantes Interview gesehen und gehört, wo einem reichen Mann der Christ war, gesagt wurde, sie sind irgendwann ein sehr reicher Mann geworden und haben sehr viel in ihrem Leben, also materiell, erreicht. Sie sind wirklich unglaublich reich. Sie sind schon fast 50 und statistisch haben die Menschen mit so einer Erfolgslinie wie sie schon ein ganz anderes Leben. Sie haben zum Beispiel die zweite oder die dritte Ehefrau dann schon und mehrere Kinder von verschiedenen Frauen. Wie kommt es, dass sie eine stabile Familie haben? Wie kommt es, dass sie immer noch mit der gleichen Frau zusammen sind, mit der sie damals waren, wo sie noch ein armer Schlucker waren? Und die Antwort des Mannes, die traf so das Ganze auf den Punkt, wo ich sagen musste, ja, ich bin genau seiner Meinung. Er sagte, ich glaube nicht, dass das Geld uns immer zum Schlechten verändert. Ich glaube, dass das Geld uns das zeigt, was davor schon drin war und wie wir davor schon gedacht haben. Mit anderen Worten, der Mensch ist von Grund auf böse. Und das Geld zeigt nur oft, wie der Mensch wirklich ist. Und für Jesus ist das wichtig, dass wir unser böses Herz wirklich das erkennen. Dafür gab er zum Beispiel das Gesetz, damit die Menschen sich damit vergleichen, das anstreben und auf dem Weg zu Gott erkennen, ich kann das nicht halten. Gott, du zeigst mir, was gut ist, aber ich schaffe es nicht einzuhalten. Und die Schlussfolgerung, dass wir böse sind. Und heute stehen wir hier, um über eine gute Botschaft zu reden. Das ist das Abendmahl. Wir wollen es zusammen feiern. Und möchten damit sagen, dass es ein Wunder ist, was Gott in uns gemacht hat. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Er hat uns vergeben. Und dieser Gott, der heute mit uns dieses Abendmahl feiern möchte, er ruft auch dich heute, wenn du noch nicht dieses begnadigte Kind bist, und sagt, komm zu mir. Komm zu mir, damit wir zusammen ein Gespräch haben, damit wir endlich ins Gespräch kommen und dein Leben sich ändert. Die gute Botschaft über die Vergebung, darüber möchte Gott mit dir reden. Aber die gute Botschaft über die Vergebung ohne die Erwähnung der Sünde, in Klammern dein böses Herz, ist überhaupt nicht biblisch. Ohne ein Verständnis dafür, wer wir vor Gott sind, und zwar Schuldige, Rebellen und die, die absolute ewige Verdammnis verdient haben, ist die Gnade Gottes in unserem Leben bedeutungslos, wenn wir nicht verstehen, dass wir Sünder sind. Thomas Watson hat mal gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, dass Sünde uns bitter geworden ist, wird Jesus uns nicht süß. Das finde ich ganz gut. Also das heißt, wir müssen verstehen, wo das Problem ist, damit wir verstehen, dass Jesus uns etwas anbietet. Gott gab uns das Gesetz, damit wir erkennen, wie wir wirklich sind. Und Jesus kam auf die Welt, um uns zu zeigen, wie perfekt er ist. So, wenn der Mensch ehrlich wird mit sich selber, mit seinem Leben und erkennt und versteht, dass er diese Sünde in sich hat, dann wird meistens sich der Mensch auch fragen, wo ist die Lösung des Ganzen? Wie komme ich dahin? Und wenn wir keine Antwort auf das Thema Sünde hätten, auf ja, die ewige Verdammnis hätten, dann dürfen wir dieses Thema heute gar nicht ansprechen. Dann wäre das fatal, darüber zu reden, zu sagen, du bist schlecht, schlecht und dann, das war's, und zu gehen. Der Mensch braucht eine Lösung. Aber lasst uns ein bisschen näher das anschauen. Genauer anschauen. Denn die Sünde hat den Menschen nicht nur moralisch entstellt. Die Bibel sagt, sie hat uns getötet. Das ist ja noch heftiger. Die Bibel lehrt uns, dass wir tot waren in unseren Vergehungen. Wir lesen, und das sind nur zwei Verse. Dort steht, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das heißt, Gott sagt dir, naja, du kommst nicht zu mir in die Ewigkeit, weil du schlechte Dinge gemacht hast, sondern er sagt, sondern weil du von Anfang an schlimm warst und schlecht warst. Und der zweite Vers: Und euch, die ihr tot wart wieder mal in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, habt er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und Jesus sagt selber, für die, die vielleicht heute denken, naja, ich bin doch ein netter Kerl, ich tue gute Dinge und das muss für Gott doch eigentlich reichen. Ja? Für den sagt Jesus, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus sagt, es gibt nur einen Ausweg. Und vielleicht ist das für dich was Neues, aber die Bibel spricht nicht von einer Waage, wo am Ende deine guten und schlechten Taten stehen und Gott wiegt das Ganze und sagt, ja stimmt, 2 zu viel, das war's. Sowas gibt's gar nicht, so ein Verständnis hat die Bibel gar nicht. Woher kommt das? Nicht aus der Bibel. Jesus sagt ganz klar, wenn du an mich nicht glaubst, wenn ich in deinem Leben keinen Sinn spiele, wenn ich nicht reinkomme in dein Herz, dann wird dein verdorbenes Herz dich nicht zu mir führen. Er sagt nicht, dass wir, weil wir Sünder sind, sterben werden, sondern dass der nicht an Jesus glaubt, bereits schon tot ist. Also du bist eigentlich, und das ist vielleicht hart, aber ich sag's trotzdem, wenn du Jesus nicht als dein Erlöser hast, eine wandelnde Leiche. Du fragst dich vielleicht, ja, wie kann das sein? Ich fühle mich ziemlich lebendig an. Mir geht's eigentlich ganz gut. Dazu muss man verstehen, was Gott unter Tod versteht. Tod bedeutet nicht das Ende einer Existenz, sondern das Ende einer Beziehung. Das möchte ich kurz erklären. In den ersten Kapitel lesen wir, wie Gott die Menschen schuf und leitete sie gemäß seinem Charakter. Er warnt sie und sagt ihnen, an dem Tag, wo ihr von dieser Frucht isst, werdet ihr sterben. Überraschenderweise, als sie das gegessen haben, am nächsten Tag lagen da nicht 2 Leichen. Warum? Sie lebt noch sehr, sehr lange. Als damals der Mensch starb, oder was damals im Menschen starb, war die Beziehung zu dem Schöpfer. Gottes Geist entfernte sich von ihnen. Das heißt, der Geist Gottes und sein Wort konnten den Menschen nicht mehr leiten und irgendwie bestimmen. Und damit war der Mensch tot. Dieser Beziehungsbruch zwischen Gott und den Menschen, das nennt die Bibel Tod. Weil der Geist Gottes aus den Menschen auszog, fragte der natürliche Mensch nicht nach Gott. Aus diesem Grund erklärt die Bibel und sagt, der Mensch ist tot. Der wesentliche Faktor in unserem Dasein oder was unserem Dasein Leben und Sinn überhaupt gibt, ist nicht die Arbeit, nicht deine irgendeine Beschäftigung, nicht dein Geld, nicht dein Erfolg, nicht deine Macht, sondern die Beziehung zu deinem Gott. Darum hat Jesus diese 2 Beziehungsebenen damals sehr, sehr stark angesprochen. In Matthäus 22, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist diese, ja, ich sag jetzt mal, vertikale Beziehung. Und dann sagt er, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und das erste Gebot. Das zweite aber genauso gut, sozusagen, und das ist dieses horizontale, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deswegen findet ein Mensch erst durch die Beziehung zu Gott wieder zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurück. Zu einem inneren Frieden, zu einem Leben. Und diesen Frieden, den du dann hast, diesen inneren Frieden, das kann dir keine Corona-Krise nehmen, kein Verlust von deiner Arbeit und kein Verlust von deiner Gesundheit. Das kann dir niemand und nichts nehmen. Denn nur wenn du Gott kennst, erst dann hörst du auf zu fragen in deinem Leben, woher komme ich, wofür bin ich da und wohin gehe ich? Denn das sind so die wichtigsten Fragen der Menschheit. Aber die sind geklärt, wenn Gott in dein Herz kommt. Und als Jesus am Kreuz, und das ist ja das Thema von heute ganz wichtig, geht, möchte er eins erreichen, dass du die Beziehung mit deinem Gott wieder aufnimmst. Du bist dafür bestimmt, mit Gott gemeinsam zusammen zu sein. Dazu war sein Blut, also besser gesagt sein Tod am Kreuz, die einzige Währung, mit der man diese Beziehung zurückerkaufen konnte. Und wenn wir über den Tod von Jesus sprechen, müssen wir einen sehr, sehr wichtigen Aspekt beachten. Niemand hätte die Macht oder hatte die Macht, Jesus irgendwie zu zwingen, mit Gewalt oder irgendwie sein Leben zu nehmen oder ihn zu töten. Niemand konnte ihn töten, denn Jesus ist das Leben, das pure Leben. Er selber, nur alleine, konnte es hingeben. Darum sagt er auch in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und das kann man sehr, sehr gut sehen in der letzten Minute oder in den letzten Sekunden von Jesus. Schaut mal, was hier steht in Johannes 19. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wenn ein Mensch stirbt, lässt er seinen Kopf immer nach dem Eintritt des Todes fallen. Das ist halt so. Jesus hingegen hat das anders gemacht. Er neigte seinen Kopf und übergab seinen Geist freiwillig. Das ist ein Unterschied. Er gab die Erlaubnis, sein Leben zu nehmen. Deswegen ist es wichtig festzuhalten, dass er das freiwillig tat. Und das ist jetzt wichtig, weil Jesus bezahlt hat, kannst du nur von Gott Vergebung bitten. Und er wird dir geben. Nochmal, weil Jesus bezahlt hat, kannst du zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Eine kurze persönliche Frage. Ich habe das schon mal gefragt, aber interessanterweise, wie du heute reagierst. Wenn du zu Gott kommst als Christ und um Vergebung bittest, auf was appellierst du? Auf seine Barmherzigkeit oder auf seine Gerechtigkeit? Heb mal die Hand, die sagen, weil er barmherzig ist. Okay, das sind weniger, okay. Manche trauen sich nicht schlimm. Wer sagt, weil er gerecht ist? Okay, gut. Es könnte menschlich gesehen der Eindruck entstehen, wenn wir zu Gott kommen und an seine Barmherzigkeit appellieren, dann steht dahinter ein Bild, dass wir Gott versuchen zu überreden, dass er gnädig zu uns ist. Sei doch gnädig. Und Gott sagt, weil ich barmherzig bin, vergebe ich dir heute. Aber es ist anders. Denn wenn Gott uns heute die Sünden vergibt, dann nicht, weil er barmherzig ist, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit. Gar nicht meine Worte. Sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das ist ein großer Unterschied, den musst du heute verstehen. Wenn Gott heute die Ungerechtigkeit vergibt, dann weil er gerecht ist. Warum? Weil die geforderte Strafe für Sünde bereits schon am Kreuz bezahlt wurde. Gott hat seinen Sohn gegeben und darin gezeigt sich damals als Jesus starb, dass Gott barmherzig ist. Denn er lässt nicht seinen einzigen oder er lässt keinen einzigen Menschen irgendwie zu Sünde oder nee, warte mal, anders. Gott gibt seinen Sohn und darin zeigt er damals, dass er barmherzig ist. Und er lässt die Sünde. Doch wenn der Mensch jetzt zu Gott kommt, dann appelliert er auf dieses Geschehnis, was damals war, das Jesus bezahlt hat. Insofern haben sich die Linien, diese Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, ja, am Kreuz sozusagen oder am Golgatha buchstäblich überschnitten. Warum ist das so wichtig zu verstehen, uns das heute zu sagen, dass Gott aus seiner Gerechtigkeit vergibt? Ich denke, weil da eine folgende Gefahr besteht. Wenn wir in einem bestimmten Bereich immer wieder in Sünde fallen, immer wieder, dann kommen wir irgendwann vielleicht zum Punkt, wo wir denken, boah, vielleicht habe ich es heute echt überreizt. Vielleicht sagt Gott irgendwann, weißt du was? Schon langsam echt zu viel. Dann denken wir, jetzt habe ich es wahrscheinlich zu weit getrieben. Das war eine Sünde zu viel. Und jetzt wird Gott mir bestimmt nicht vergeben. Doch wenn du zu Gott kommst und um Vergebung bittest, dann dürfen wir zuversichtlich sein, dass er gerecht ist und vergeben wird. Dann können wir sagen, ich habe die Vergebung echt nicht verdient. Das stimmt, Gott. Ich bin unwürdig und ich komme zum hundertsten Mal mit dieser einen Sünde. Ich kriege es echt nicht hin. Mich zerreißt es hin und her, aber ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir vergeben wirst, denn dein Sohn hat für mich schon bezahlt. Und deswegen habe ich Zuversicht und trete zu dir und darf dir danken. Ich habe heute einen Fürsprecher, einen Verteidiger, einen Beistand beim Vater im Himmel. Und das ist Jesus Christus. In Johannes, 1. Johannes 2,1 wird gesagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, und das wird nun mal kommen in deinem Leben, wir haben einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, der Gerechte. Das ist unser Christus, das ist mein Christus, das darf ich heute sagen und das ist echt ein schönes Gefühl, das zu sagen. Und wenn ich ihn habe, wird mir Gott vergeben. Wann immer ich zu Gott komme und meine Sünde bekenne, wird Jesus Christus sagen, mein Vater, dieser Waldemar hat wieder gesündigt. Er lernt echt sehr, sehr langsam. Aber er beruft sich auf mich. Und als sein Fürsprecher bekenne ich, dass Waldemar oder dass ich für Waldemars Sünde, die er heute getan hat, dafür bin ich vor 2000 Jahren ungefähr gestorben und dafür habe ich bezahlt. Denn dort war ich an seiner Stelle am Kreuz und habe seine Schuld, die er heute tat, getilgt und vergeben. Auch Martin Luther hat das verstanden und er schreibt, und ich lese das vor, das ist sehr interessant, er sagt, mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Förderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen täglich beweinte, zurückbleibende vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich zu hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater, dieser Anhänger muss auch durch. Er hat zwar nicht gehalten und alles deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Gebet sein, schreibt Martin Luther. Diese Vergebung ist vollkommen und komplett. Deswegen verwendet Paulus für die Gläubigen das Wort gerecht. Fertig. Das bedeutet, dass ich als absolut Unschuldiger gesehen werde, als ob ich überhaupt keine Sünde begangen habe. Darum, wenn irgendjemand sein Heil woanders sucht als bei Jesus Christus, sind das gute Taten, ist das eine andere Religion, ist das irgendein Denken, ist das irgendein philosophischer Gedanke, dann muss ich sagen, dass ich nicht dabei bin. Das ist nichts, an was ich glaube. Denn Jesus Christus hat mich gefunden, hat mein Herz gefunden und hat für mich bezahlt. Und nur das bringt mich da, wo Jesus jetzt ist. Und nur das spricht mich gerechtfertigt. Ich möchte diesen Aspekt von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit so plastisch und mit so einer hypothetischen Geschichte verdeutlichen und die Predigt auch abschließen. Diese Geschichte habe ich schon mal erzählt oder dieses Beispiel vor langer Zeit, möchte ich aber nochmal tun. Stellt euch vor, ich gehe in die Stadt spazieren und sehe die Eisdiele. Hier, unser Italiener macht ja super Eis, gefällt mir und ich mag Eis. Und ich sehe dieses Eis und denke, ja, yeah, die drei Kugeln hole ich mich. Banane, Malaga und Melone. Das sind wirklich drei sehr, sehr süße Kugeln. Ich gehe dahin, sage drei Kugeln, er macht mir alles fertig. Ich greife in meine Tasche und denke, oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich erkläre das dem Italiener und sage, es tut mir leid, weißt du, ich wohne hier nicht weit, aber ich habe es vergessen und ich habe es nicht mitgenommen. Ich entschuldige mich und so locker wie die Italiener sind, sagt er, weißt du was, gebe ich dir raus heute. Und wir lachen drüber und es ist alles gut. Am nächsten Tag gehe ich wieder spazieren und so wie ich bin, ich sehe wieder die Eisdiele und denke, oh, Eis, ich hole mir wieder drei Kugeln. Ich gehe zum Italiener und ja, er schaut schon ein bisschen strenger, aber ich bestelle drei, greife und sage, oh, ich habe mein Portemonnaie wieder vergessen. Und der Italiener deutet schon ein bisschen so an, dass das Eis ja nicht umsonst ist, aber na gut, okay, aber das ist das letzte Mal. Hier, hast du es. Ich nehme das Eis und bin wieder ganz glücklich. Am dritten Tag, so wie ich bin, gehe ich wieder und sehe das Eis. Ich greife schon nach dem Eis und der sagt, nee, hör auf, heute nicht, ich kenne dich allmählich. Aber angenommen, Vladi weiß, dass ich Eis mag, und gehe zum Italiener, bevor ich dahin gehe, und sage, hier, 50 Euro. Da kommt morgen so ein komischer Kauz. Er mag Eis verrückt danach, aber er hat nie sein Geld mit. Und weißt du was? Ich zahle schon mal für ihn. Dann erklärt er dem Italiener, wie das ist, wie ich heiße und wie es sein wird. Und dann, so sieht der Italiener einen komischen Kauz für mich kommen und ich nehme das Eis und sage, oh, ich habe kein Geld mit. Und der Italiener sagt, wie heißt du? Ich sage meinen Namen und er sagt, alles gut, darf's nehmen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Geschichten oder den zwei Episoden? Beim ersten Mal habe ich echt an seine Barmherzigkeit appelliert. Ich habe gehofft, dass er doch barmherzig ist und mir das Eis ausgibt. Beim zweiten Mal appelliere ich auf seine Gerechtigkeit. Er muss mir das Eis ausgeben. Ganz einfach. Wenn er das nicht tut, ist er ein Betrüger. Warum? Weil dafür schon bezahlt wurde. Das gleiche mit Jesus. Wenn Gott dir nicht vergibt, ist er ein Betrüger. Aber das macht er nicht. Weil sein Sohn mit der größten Währung, seinem Leben und seinem Blut, schon davor bezahlt hat. Und Gott kann nicht anders. Nicht, weil er eine gute Laune heute hat, sondern weil er versprochen hat, dass er dir vergeben wird. So möchte ich dir heute sagen, dass Jesus Christus deine verborgene Schuld gesehen hat und dich so lieb gewonnen hat, dass er hingegangen ist und schon für dich bezahlt hat. Er sagte, es wird einer kommen oder eine kommen, und da ist so viel Schuld, aber nimm sie an und nimm ihn an, denn ich bezahle dafür. Sie gehört mir oder er gehört mir. Er muss nur kommen und dieses Geschenk annehmen. Und das ist das, was ich heute dir mitgeben möchte. Du musst nur kommen zu Gott und dieses Geschenk abholen. Nur Ja sagen, indem du deine Schuld sozusagen einsiehst. Denn wenn du akzeptierst, dass du ein Problem hast und dich die Sünde so längst schon zum Tod verurteilt und gemacht hat, dann hat Jesus eine Lösung für dich. Jemand hat gesagt, wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich habe ein Problem, ich bin das Problem, dann wird Jesus sagen, ich weiß, ich habe eine Lösung, ich bin die Lösung. Und wenn du heute das hörst und hier sitzt oder uns zuhörst und diesen Retter, Jesus Christus, noch nicht angenommen hast, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass es heute geschieht. Dass du heute vor Jesus kommst, dass du deine Hände faltest oder dich hinkniest oder wie du es magst und einfach deine Sünde vor Gott bekennst. Gib dein Herz einfach Gott in die Hände. Sag alles, was dich so von ihm trennt, was dich böse macht, was dich kaputt macht, gib ihm dein zerbrochenes Herz und zerbrochenes Leben. Er macht es heiler. Er macht es gut. Er schenkt dir ein neues Leben. Gott wartet schon lange auf dich. Sprich ein Gebet, wende dich an Gott und er wird dir versprechen. Oder ich verspreche es dir, er wird dir vergeben. Möge Gott uns heute segnen und möge Gott uns jeden einzelnen von uns zum Segen für den anderen aufstellen. Amen.